NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. März 1938. Der Todestag des amerikanischen Politikers Edward M. House.
Eine einsame Lichtung im Wald, Eisenbahnwaggons auf einem toten Gleis, gespenstischer Nebel. Zwei Offiziere, die einander mit starrer Miene und ohne Handschlag begrüßen.
Ferdinand Foch ist der eine, Oberbefehlshaber der alliierten Truppen, Matthias Erzberger der andere, Abgesandter der deutschen Regierung.
Foch stellt Erzberger ein Ultimatum.
Es werden 3 Tage und 3 Nächte, in denen der Deutsche zu verhandeln versucht, was nicht mehr verhandelbar ist. Dann, bei Morgengrauen, am 11. November des Jahres 1918, um exakt 5.20 Uhr, in einem Salonwagen, der als Konferenzraum dient, in der Nähe der Ortschaft Compiègne, im Norden von Frankreich, mitten im Wald, dann, endlich, unterschreibt Erzberger die de facto Kapitulation des Deutschen Reichs. Nach 4 Jahren, mit mehr als 16 Millionen Toten, ist damit der Erste Weltkrieg beendet. Fast.
Bevor das Waffenstillstandsabkommen in Kraft tritt, um Punkt 11 Uhr, werden offiziell noch weitere 2738 Soldaten fallen. Der letzte, Henry Gunter, ein Amerikaner mit deutschen Vorfahren, um 10.59 Uhr. US-Präsident Woodrow Wilson in Washington, auf dessen Vermittlung die Einstellung der Feindseligkeiten beruht, ist zu diesem Zeitpunkt längst informiert. Keine halbe Stunde nach Unterzeichnung des historischen Dokuments hat er die Nachricht erhalten:
Die Autokratie ist tot. Lang leben die Demokratie und ihr unsterblicher Führer. In dieser großen Stunde bin ich mit meinem Herzen bei Ihnen, voller Stolz, Bewunderung und Liebe.
Geschickt hat diese emotionale Botschaft aus Paris Woodrow Wilsons engster Freund und Berater, Colonel Edward M. House.
Colonel House war ein wohlhabender Texaner, der sich in seinem Heimatstaat einen Namen als Königsmacher in der Demokratischen Partei gemacht hatte. Er hatte Woodrow Wilson 1911, als dieser Ambitionen auf das Präsidentenamt hegte, kennengelernt. Die beiden Männer hatten Freundschaft geschlossen.
Der Amerikanist Manfred Berg von der Universität Heidelberg.
Und seit 1914 war House, der sehr häufig in Europa weilte, zu einer Art grauer Eminenz und einem Sondergesandten Wilsons geworden, der das besondere Vertrauen des Präsidenten genoss.
Es ist zwar Woodrow Wilson, an den der gerade eben zum neuen deutschen Reichskanzler ernannte Max von Baden am 3. Oktober 1918 sein Waffenstillstandsersuchen richtet, weil er hofft, dass der Amerikaner die Deutschen glimpflich davonkommen lässt.
Denn seit Ende 1915 hat Wilson öffentlich die Idee eines Versöhnungs anstelle eines Rache- oder Siegfriedens vertreten, zuletzt im Januar 1918 in seinem berühmten 14-Punkte-Programm. Eine über 100-köpfige Expertenkommission hatte monatelang daran gearbeitet. Die 14 Punkte sind Wilsons zentrale Agenda. Es geht um nicht weniger als die Neuordnung der Welt.
Doch nun, als die Alliierten in Paris zusammenkommen, um den Waffenstillstand zu konkretisieren und festzulegen, was Ferdinand Foch von Matthias Erzberger verlangen soll, beim Geheimtreffen im Wald, da hält Wilson sich fern.
Er schickt Colonel House.
Es ist eine außergewöhnliche Rolle, die Edward House unter Präsident Wilson besetzt.
Wenn ich auf die amerikanische Geschichte zurückblicke, würde mir am ehesten noch Henry Kissinger einfallen als nationaler Sicherheitsberater, auch wenn er nie ein so enges Verhältnis zu Richard Nixon hatte.
Manfred Berg.
Vielleicht könnte man sogar sagen, dass House, wenn er eine Art innovativen Beitrag zur amerikanischen Diplomatiegeschichte geleistet hat, dass er das Amt des späteren nationalen Sicherheitsberaters, das dann ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde, in vieler Hinsicht vorwegnahm.
Woodrow Wilson und Colonel House, sie könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein.
Wilson ist Akademiker, war lange Jahre Präsident der Universität Princeton, ist scheu, empfindsam, schnell verletzt, wenig kompromissbereit, oft dogmatisch. House, der Südstaatenmann ohne abgeschlossenes Studium, ist wendig und impulsiv, ein Ideengeber, aber vor allem ein gewiefter Taktiker und enormer Menschenkenner. Er ist pragmatisch. Wilson, der moralische Rigorist.
November 1911, die erste Begegnung. Sofort entsteht Nähe.
Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass wir uns gerade eben erst begegnet sind?
Colonel House, ein paar Wochen später.
Mein lieber Freund, wir haben einander schon immer gekannt.
Woodrow Wilson. Viele Dutzend Male reist House in den 7 Jahren, die seine Freundschaft mit dem Präsidenten bis zu ihrem abrupten Ende währt, nach Washington. Er selbst wohnt in New York. Oft spontan, spät abends, um bis halb in die Nacht mit dem Präsidenten Gespräche zu führen und dann sein Bett im Weißen Haus aufzuschlagen. Ferien werden gemeinsam verbracht, mit beider Ehefrauen, mit den Kindern.
Mr. House ist mein zweites Ich.
Begründet Woodrow Wilson vor Regierungsmitgliedern die privilegierte Stellung des Colonel.
Ich vermisse ihn unendlich, wenn er nicht da ist. Bei vielen Problemen ist er der einzige Mensch, den ich um Rat fragen kann.
Dabei ist House weder gelernter Diplomat, noch gehört er jedem Kabinett Wilsons an. Auch nie dem Militär. Colonel, also Oberst House, wird er seit seinen frühen Jahren als Ratgeber diverser texanischer Gouverneure genannt. Es ist eine Art freundlich gemeinter Spitzname, den er zeitlebens behält.
House verkörperte einen bestimmten Typus, den man den Gentleman-Politiker alter Schule nennen könnte.
Als Wilson ihm nach seinem Wahlsieg 1911 anbietet, er könne jeden Posten haben, den er wolle, lehnt House ab.
Das hätte ihn ja gezwungen, sich etwa in die Niederungen von Wahlkämpfen zu begeben. Er sah sich, wenn man das so negativ ausdrücken will, als Strippenzieher.
Hinter den Kulissen.
House war jemand, der ungerne Pflichten übernahm, die ihn in die Öffentlichkeit gestellt haben.
Ende 1915 entschließt sich Woodrow Wilson, sein Land aus der langen Isolation auf die politische Weltbühne zu holen. Ab jetzt tritt er als Friedensvermittler in Erscheinung. Das heißt, er betraut Colonel House mit dieser Mission. Wieder und wieder schickt Wilson den Oberst zu Gesprächen nach Europa. Der genießt seine Macht, unbelastet von Amt und Würden.
Das Leben, das ich führe, ist interessanter und aufregender als jede Romanze. Ich kann gar nicht anfangen, aufzuzählen, was tagtäglich geschieht, wie aus allen Ecken die Informationen in meinem kleinen, unscheinbaren Büro zusammenlaufen. Ich glaube, ich bin tatsächlich der Einzige, der den Überblick hat.
Woodrow Wilsons Silent Partner wird Colonel House in US-Politzirkeln genannt, des Präsidenten stiller Partner. Manfred Berg.
Wenn man genauer hinschaut, dann scheint mir, dass vor allem Eitelkeit die Klammer war, die beide Männer miteinander verband. Der sehr eitle House war gewissermaßen die graue Eminenz Wilsons, was seine Eitelkeit befriedigte. Und Wilson war von seiner charakterlichen Disposition her ein Mensch, der zwar die Nähe suchte, auch Freundschaft suchte, der aber darunter vor allem auch Loyalität verstand und mehrmals in seinem Leben, unter anderem ja auch mit House am Ende, mit engen Freunden gebrochen hat, wenn er das Gefühl bekam, dass diese nicht mehr loyal zu ihm waren.
Zurück nach Compiègne, November 1918. Ferdinand Foch, der Unterhändler der Alliierten, hält Matthias Erzberger, dem Leiter der deutschen Delegation, die Liste mit den Waffenstillstandsbedingungen hin, die bis zur letzten Minute in Paris verhandelt worden sind. Durch den britischen Regierungschef David Lloyd George, den französischen Premier Georges Clemenceau und Colonel Edward M. House. Die Gespräche waren schwierig.
Also es ging aus amerikanischer Sicht um 2 grundlegende Ziele. Das eine war, und hier war man sich völlig einig mit den Westalliierten, der Waffenstillstand musste so gestaltet werden, dass er Deutschland praktisch entwaffnete, dass eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen nicht möglich sein würde.
Das zweite Ziel der Amerikaner war umstritten.
Nämlich die Festlegung der Alliierten auf Wilsons 14 Punkte als Grundlage der Friedensverhandlungen.
Dazu zählten das Ende von Geheimabsprachen zwischen einzelnen Staaten. Der Völkerbund als Garant der kollektiven Sicherheit. Die Freiheit der Meere und des Handels. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker.
Die Alliierten wussten, dass die Wilsonsche Lesart seines Friedensprogramms ihnen nicht gestatten würde, ihre weitreichenden territorialen und ökonomischen Ziele zu erreichen.
Frankreich bestand auf Reparationen, auf der Rückgabe Elsass-Lothringens und dem Rhein als der Grenze zu Deutschland. Die Briten auf der Möglichkeit einer Seeblockade.
Haus hat an einem bestimmten Punkt der Verhandlungen sogar damit gedroht, wenn die Alliierten nicht die 14 Punkte akzeptieren, dann werde Wilson vor den amerikanischen Kongress treten, werde die Unterschiede zwischen seinen Kriegszielen und den Kriegszielen der Alliierten klarmachen und diese damit gewissermaßen vor der Weltöffentlichkeit ins Unrecht setzen.
Zähneknirschend akzeptierten Clemenceau und Lloyd George schließlich Woodrow Wilsons 14 Punkte. Vorerst. Am 4. Dezember 1918, gut drei Wochen nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands von Compiègne, schifft sich auch der amerikanische Präsident Woodrow Wilson nach Europa ein. Bei der nun folgenden Friedenskonferenz in Paris muss er erleben, dass viele seiner Punkte aufgeweicht werden. Und dass er sich auf seinen stillen Partner House doch nicht vorbehaltlos verlassen kann.
Denn als er zwischen Mitte Februar und Mitte März 1919 zu innenpolitischen Konsultationen in den USA war, zeigte sich, wie sehr House zur Eigenmächtigkeit neigte.
Wilson hatte House instruiert, auf gar keinen Fall den französischen Rheinlandplänen zuzustimmen, die auf eine Abtrennung des linksrheinischen Gebietes von Deutschland hinausliefen. Aber
während Wilsons Abwesenheit hat House dann tatsächlich dem französischen Ministerpräsidenten Clemenceau signalisiert, dass die Amerikaner unter Umständen durchaus einer zumindest befristeten Schaffung eines linksrheinischen Pufferstaates würden zustimmen können.
Wilson ist schockiert, als er nach seiner Rückkehr an den Verhandlungstisch davon hört. Er setzt alles daran, das zu verhindern.
Das ist etwas, was in Deutschland gar nicht hinreichend erkannt wurde, vielleicht auch bis heute gar nicht im Bewusstsein verankert ist. Wilson hat sich allen Plänen einer Zerstückelung des Reiches und einer Abtrennung des linksrheinischen Gebietes vom Reich ganz entschieden widersetzt und hat auch seine Bereitschaft gezeigt, an dieser Frage die gesamte Friedenskonferenz scheitern zu lassen.
Am Ende setzt Wilson sich durch. Die Deutschen machen ihn trotzdem verantwortlich für die angebliche Schmach von Versailles. Kurz zuvor als Friedensapostel gefeiert, wird er nach 1919 als Heuchler und Verräter beschimpft. Und Wilsons Intimus Colonel House?
Es gab keinen Showdown, wenn Sie so wollen, zwischen den beiden.
Aber nach ihrer Rückkehr in die USA haben sie sich nie wieder gesehen.
Als Wilson 1924 starb, hat dessen Witwe House sehr kühl mitgeteilt, er sei bei dem Begräbnis nicht erwünscht.
Manfred Berg, Professor für amerikanische Geschichte.
Interessanterweise hat House aber niemals öffentlich mit Wilson gebrochen. Er hat auch sich niemals vom Friedensvertrag und von Wilsons Friedensprogramm distanziert, sondern hat sich bis zu seinem Tod immer als Wilsonian empfunden und auch dazu bekannt.
Das Heraufziehen des Faschismus erlebt Colonel House noch mit. Als er am 28. März 1938, knapp 80-jährig, stirbt, ist es gerade 16 Tage her, dass Nazi-Deutschland Österreich annektiert hat.
Die Vision, die er mit Wilson teilte, nämlich die Vision einer Liberalen auf die Prinzipien der Demokratie, der kollektiven Sicherheit und der nationalen Selbstbestimmung gegründeten Weltordnung, diese Vision erschien zum Zeitpunkt seines Todes bedrohter denn je.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Edward M. House, der am 28. März 1938 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.